Einen wunderschönen. Ich hoffe, es geht euch gut. Vielen Dank fürs Einschalten zu einer neuen Folge von Radio Respawn. Und ich glaube, das wird wieder eine sehr prall gefüllte Folge, weil es ist wieder so viel passiert. Der Januar 2026 ist durch und irgendwie hat man schon wieder genug Gaming-News für ein halbes Jahr gefühlt. Und ich habe ein paar Spiele-Eindrücke, unter anderem zu Highgarde oder Escape from Ever After. Und newstechnisch geht's natürlich um Ubisoft. Es geht natürlich um die neuesten Nachrichten im Xbox-Kosmos, also wie schlecht es da gerade aussieht, aber auch um die Xbox Developer Direct und noch einige spannende andere Themen. Deswegen ohne Umschweife. Ich halte mich so grob an mein Skript bzw. an meine Liste, die ich hier abarbeiten kann, an Themen, die es zu besprechen gibt. Ich fange mal mit Xbox an, weil das ist jetzt so gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme die vielleicht aktuellste News. Und zwar kam nämlich ein Finanzbericht raus von Xbox und der sieht gar nicht mal so gut aus. Nachdem hat der Gaming-Umsatz einen Rückgang von 9% erfahren. Der Bereich Xbox Content und Services ein Rückgang von 5% und Xbox Hardware, also sprich eben die Konsolen, ein Rückgang um 32% year by year, also Jahr um Jahr. Das hört sich nicht gut an. Das kann man, glaube ich, festhalten. Also ich meine, es ist kein Geheimnis, dass die Xbox-Konsolenverkäufe per se stark rückgängig sind. Es werden kaum noch Xbox-Konsolen verkauft. Können ja gleich drüber sprechen, warum das so sein könnte. Ich meine, kann man sich vielleicht denken. Aber viel spannender finde ich auch den Bereich Xbox Content und Services, weil darunter vermute ich und müsste eigentlich der Bereich Xbox Game Pass dann fallen. Also, dass der auch im Umsatz zurückgegangen ist. Und wenn man das dann eben so zusammenpackt, Hardware runter, Content runter, Services runter, hat man eben diesen Gesamtrückgang von 9%. So, aber warum ist das so, oder? Beziehungsweise man muss ja festhalten, das ist trotz, dass Xbox jetzt die Spiele auch auf PS5 bringt. Also man hat ja zum Beispiel sowas wie Forza Horizon 5 oder Sea of Thieves, Hellblade 2. Das ist ja alles jetzt auch auf PS5 gekommen und trotzdem hat man Umsatzrückgang. Und das war ja eigentlich der Punkt, warum man gesagt hat, damit können wir unsere Zahlen steigern. Ne? Wenn wir uns jetzt an einer anderen Plattform öffnen, dort eben die Umsätze steigern, dann können wir da auch eben mehr Gesamtumsatz fahren. Aber dem ist nicht so. Fangen wir vielleicht mal mit der Hardware an. Ich glaube, das kann man am einfachsten runterbrechen, weil die Konsole oder die Konsolen, sind ja Xbox Series S und X, sind ja deutlich im Preis gestiegen. Also die sind teurer als zu Release. Also die Series X, die kostet um die 600 Euro und die war auch zum Black Friday nicht günstiger. Also es ist grundsätzlich teuer, diese Konsole zu kaufen. Und wenn du jetzt noch eine 2-Terabyte-Version holst, da bist du bei noch mehr. Also es ist teuer, eine Xbox zu kaufen. Also selbst die Series S war zu Black Friday preisgleich mit der PS5. Und die Series S ist natürlich kleiner, hat jetzt nicht die gleiche Leistung, ist eine Xbox mit all ihren Vor- und Nachteilen, aber leistungstechnisch natürlich hinter einer PS5. Und die dann, dass die dann gleich auf ist preislich, ist jetzt nicht der beste Marketing-Deal, würde ich sagen, von Xbox, wenn die Leute dann im Laden stehen und sehen, hey, die PS5 kostet genauso viel. Aber es ist jetzt natürlich nicht nur der Preis. Das andere sind ja die Exklusivspiele und die gibt's ja nicht mehr. Also Xbox bringt ja seit längerer Zeit ja schon auch die Spiele auch für PC und jetzt eben auch vermehrt Spiele für die PS5. Und ich behaupte mal, eine Konsole verkauft sich eben nur, wenn sie preistechnisch in einem Rahmen ist, wo die Leute sagen, okay, da, das ist es mir wert. Aber du musst ja auch diesen Wert erstmal kreieren. Und wenn du keine Spiele hast, die diese Plattform auszeichnen, und zwar nur diese Plattform, ja, dann wird's halt dünn. Dann wird es halt dünn. Und ich meine, die Xbox-Hardware-Verkäufe sind seit einiger Zeit rückläufig. Sie sind weiterhin rückläufig. Und das wird sich wahrscheinlich so ein bisschen manifestieren, weil wenn die Leute erstmal auf andere Plattformen ausweichen, dann wird es natürlich schwieriger, die irgendwie zurückzuholen. Das könnte man mit einer neuen Konsole dann machen, aber die Vision dahinter verrät mir eher, das wird nichts. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich glaube, das wird nochmal ganz interessant, das für die nächste Konsole herunterzubrechen. Aber was ich ja spannender finde, ist der Xbox Game Pass. Und zwar wurde der ja massiv im Preis erhöht. Also um 50% für, also in der EU für Neukunden. Für Altkunden gilt noch der alte Preis. Noch, ich denke mal, das wird sich in Zukunft auch ändern. In UK und USA, die müssen sofort die große Preiserhöhung zahlen. Und ich denke mal, beim Rest der Welt wird das alles so nach und nach auch bei Altkunden angehoben werden. Und im Zuge dessen, als das ja verkündet wurde, haben viele ihr Xbox Game Pass Abo gekündigt. Und das scheinen relativ viele zu sein. Also, wenn der Umsatzrückgang rückläufig ist, trotz dass du 50% pro Abo mehr einnimmst, dann sagt mir das nur, dass sehr viele Leute gekündigt haben, dass sich dieser Preis oder dieser Umsatz, der durch den höheren Preis geschaffen wird, nicht ausgeglichen wird. Das heißt, unterm Strich, es sieht weder für die Konsole gut aus, noch für den Xbox Game Pass gut aus. Und das ist ja eigentlich das große Zugpferd gewesen, ne? Also von Microsoft, dass man gesagt hat, hey, wir konzentrieren uns jetzt auf den Game Pass, weil den soll man überall nutzen können. Die Konsole ist jetzt nicht mehr so das Wichtige. Xbox Play Anywhere, egal wo, du sollst immer eine Xbox vor dir haben. Egal, ob das jetzt nur der Fernseher ist oder whatever. Und das führt dann eben zu diesem Gesamtgaming Rückgang vom Umsatz. Es könnte aber auch sein, dass zusätzlich noch die Spieleverkäufe runter sind. Also, dass weniger Leute generell die Xbox-Konsole nutzen. Und das, ich meine, Xbox Content und Services, ich denke mal, dass da auch die Spiele, also die Softwareverkäufe drunter fallen. Und wenn der, ich meine, das kann man jetzt natürlich so schlecht sagen, wir haben einen allgemeinen Rückgang, vielleicht ist der auch gleich geblieben, vielleicht ist auch der Xbox Game Pass gleich geblieben und die Spieleverkäufe runter, I don't know, aber was ich so mitkriege, entfernen sich halt immer mehr Leute von der Xbox, auch weil sie teurer geworden ist, auch weil der Xbox Game Pass teurer ist, dass die Leute gesagt haben, boah, ich verkaufe die Xbox und hole mir dafür eine PS5, habe ich tatsächlich jetzt öfters in meinem Umfeld wahrgenommen. Und dementsprechend wären natürlich auch die Spieleverkäufe per se schwächer, weil sie eben nicht mehr die Main-Plattform der Leute ist. Und das alles in Bezug auf die Zukunft von Xbox besorgt mir oder richtet ganz schön Kopfschmerzen in mir aus, weil Xbox hat die gesamte Strategie darauf ausgerichtet, ja, unsere Konsole, die ist ja jetzt nicht mehr so wichtig, weil der Xbox Game Pass ist wichtig und unsere Spiele sind wichtig, die wir ja überall jetzt releasen. Und dieser Plan scheint offensichtlich nicht aufzugehen. Und die nächste Konsole soll ja eher so ein PC sein und relativ teuer. Also auf jeden Fall sind da Preise im Gespräch, die deutlich vierstellig sind. Das sind aber, also das wäre dann ja eine Nische, also die Masse wäre ja nicht mehr bereit, das zu bezahlen. Das wäre ein kleiner Kreis von Leuten, die sicherlich dafür zu haben wären, aber eben nicht mehr die Masse. Das würde eben dazu führen, weniger Konsolenverkäufe, weniger Spieleverkäufe auf dieser Plattform und wahrscheinlich auch weniger Game Pass-Verkäufe oder Abonnements, die abgeschlossen werden, weil die, also woher sollen die anderen kommen? Die anderen sind vielleicht auf dem PC oder eben, dass die nur ein Smart-TV benutzen. Aber ich kenne zum Beispiel keine Person, die nur ein Smart-TV benutzt, um darauf den Game Pass zu zocken. Oder beziehungsweise den Game Pass nur in Kombination mit einem Smart-TV nutzt. Ich kenne keine einzige Person, weil du bist ja dann automatisch aufs Cloud-Gaming angewiesen. Vielleicht haben manche eben noch nicht so diese Internetanbindung, dass das auch wirklich großartig funktioniert, also gerade so ein Multiplayer-Titel oder Racing-Games, dass da eben die Latenz noch zu hoch ist. I don't know, aber so in der Praxis habe ich das nicht wahrgenommen. Und ich meine, auf der Nintendo Switch 2 und der PS5 ist der eben nicht verfügbar, der Xbox Game Pass. Das heißt, da kannst du keine Umsätze drüber generieren. Deswegen weiß ich nicht so richtig, ob die Strategie von Xbox da so gut war. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Konsole am Ende kaum gekauft wird, weil Nische. Und dann hängt es eben bei den Spieleverkäufen, weil der Xbox Game Pass würde dadurch halt auch nicht mehr so oft abonniert werden. Und dann ist man eben davon abhängig, dass die Spiele sich gut auf Steam, Nintendo und der PS5 verkaufen. Das kann funktionieren, muss nicht funktionieren, aber wir haben ja gesehen jetzt zum Beispiel im Falle der PS5-Releases, also alle Spiele, die auf der PS5 auch rauskamen von Xbox, haben sich nicht gut verkauft, bis auf Sea of Thieves und eben Forza Horizon 5. So, das sind die Spiele, die dort gut performt haben, aber jetzt zum Beispiel ein Hellblade oder so, das war nicht der Rede wert. Also, das hat keine Sau dort gekauft, also nicht so viel, wie es nötig gewesen wäre. Insofern, ganz schwierig, was da bei Xbox abgeht. Ich habe mir hier auch noch notiert, aber etwas weiter unten in der Liste, die Xbox Developer Direct. Ich würde die direkt mal im Anschluss auch dazu hauen, weil wenn wir gerade schon über Xbox sprechen. Und zwar, die fand ich unterm Strich ganz ordentlich. Ich fange mal vielleicht mit dem großen Highlight an, nämlich Forza Horizon 6, das in Japan stattfindet und ja, wenig überraschend großartig aussieht. Ich meine, bei Rennspielen haben wir ja zumindest, was die Autos selbst angeht, so den Peak eigentlich schon vor Jahren erreicht. Also viel mehr geht da ja auch nicht. Höchstens in puncto Reflexion, wie das in der Welt aussieht, wie das Wetter dann auf die Autos reagiert in Bezug auf Reflexion oder so. Na, okay, da vielleicht noch Nuancen, aber ich glaube, da sind wir einfach auch schon sehr weit. Und wir haben gesehen, dass wir eine große Welt haben. Also die Welt ist wohl gigantisch, aber sie ist trotzdem detailliert. Wir haben Städte, also auch urbane Gebiete, die sehr groß sind und richtig detailliert sind. Also sie sehen richtig, richtig schick aus. Wir haben eine Base, also ein Zuhause mehr oder weniger, wo wir eine Garage anlegen können, wo unsere gekauften Autos dann geparkt werden. Und dieser Bereich lässt sich auch noch erweitern. Also wir haben irgendwie Housing auch in Forza Horizon 6. Und ich glaube, im Wesentlichen ist so der große Fortschritt jetzt nicht per se in Forza Horizon 6 zu erkennen. Es sind eher so diese Kleinigkeiten. Ne? Also eben, dass wir eine andere Welt haben, dass wir jetzt dieses Housing mehr oder weniger haben, also dass wir unsere Autos präsentieren können und diesen Bereich dort gestalten können, wie wir wollen und dann noch andere Gebäude quasi anbauen können. Aber der vielleicht die größeren Neuerungen sind vielleicht sogar im Multiplayer. Also, dass du jetzt zum Beispiel ja, wie so Parkplatztreffen machen kannst. Also, dass du dich dort wie so eine Tuner-Szene treffen kannst. Weiß ich nicht, ob das mein Ding ist. Ich kann mir vorstellen, dass das für manche irgendwie ganz cool ist. Aber wenn du es jetzt mit Randos spielst, dass alle dann irgendwie so blöd rumstehen und weiß ich nicht. Wir haben aber auch gesehen, dass es so ja, flüssige Übergänge von Rennen zu Rennen gibt. Also, dass du da war eine Szene, da bist du, glaube ich, mit einem Fahrzeug quasi auf eine Straße abgebogen, links, und instant ist das Rennen gestartet. Und das sah sehr cool aus. Also du hast nicht mehr, dass du irgendwo hinfährst, drückst dann X, wartest kurz, hast eine Cutscene und dann geht das Rennen los, sondern das war, du fährst auf die Straße und instant geht das Rennen los. Das sah ziemlich cool aus. Ist dann natürlich inszenatorisch nicht so krass, als wenn du dann groß das Rennen startest und dann erstmal pipapo. Das wird es sicherlich auch geben. Also in Bezug auf Story, denke ich mal, vor allem, aber so spontan Rennen. Das kann schon was, das sah ganz cool aus. Das Spiel lebt aber auch natürlich so ein bisschen von seinen Details und dann wurde vorgestellt, hey, wir haben ja auch eine Person, die kümmert sich nur darum, dass die japanische Kultur auch akkurat ins Spiel integriert ist, also vom ganzen Design, was für Zahlen hier eine Bedeutung haben, also wirklich sehr, sehr detailliert. Das sind vielleicht Sachen, auf die man im Ingame gar nicht so achtet, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool, wenn da so die Liebe zum Detail auch irgendwie drinsteckt. Ansonsten, es ist Forza Horizon, ne? Also das erfindet das Rad jetzt, glaube ich, nicht komplett neu. Es waren viele coole, kleine Veränderungen im Spiel zu sehen. Am Ende kommt es natürlich darauf an, wie steuert sich das, wie ist die Welt. Und ich glaube, da wird es auch wieder einen guten Job machen. Und ich freue mich einfach drauf. Es kommt jetzt schon im Mai. Das haben ja schon einige Gerüchte bestätigt, dass das der Mai sein könnte. Allerdings nicht für PS5. Da kommt es erst später raus. Ich kann verstehen, warum. Aber aktuell, also in Bezug auf diesen Finanzbericht auch, ne, sieht man, glaube ich, okay, sie versuchen jetzt vielleicht nochmal so Xbox als Plattform zu pushen, beziehungsweise den PC, und dass die Leute dann, weiß ich nicht, irgendwie FOMO haben und vielleicht doch irgendwie eine Xbox- oder PC-Version holen, bevor sie dann das irgendwann auf PS5 kriegen. Ob das so funktioniert, I don't know, wird sich zeigen. Die anderen Spiele, die wir gesehen haben, natürlich vom gleichen Studio, beziehungsweise klar von Playground, aber ein anderes internes Studio, was seit Jahren schon an Fable arbeitet, und wir haben jetzt endlich mal mehr zum Spiel gesehen. Und ich sehe, dass sie sehr bemüht sind darum, das Original-Fable auch da irgendwie einzufangen. Also das sieht man schon beim Kampfsystem, wo sie viele Animationen oder Spells sehr an die alten Teile anlehnen. Wobei ich würde sagen, vor allem an Teil 2, so wirkt es zumindest. Und das, I don't know, ob das gut sein wird, weil das muss man fühlen, finde ich. Also da konnte ich jetzt anhand dessen, was man gesehen hat, noch nicht so viel rausnehmen. Das Kampfsystem muss man einfach fühlen, wie sie das gestaltet haben, vom Balancing, vom Impact. Und da kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Die Welt per se gefällt mir erstmal. Ich weiß noch nicht, ob ich den Grafikstil, also den Artstyle so mag, weil er so eine Mischung aus dem klassischen Fable und einem etwas realistischeren Look ist. Und ich bin eigentlich ein großer Fan dieses Stilisierten, was die Fable-Reihe sehr auch so irgendwie geprägt hat. Davon haben sie sich aber so ein bisschen distanziert. Weiß ich noch nicht, ob ich das mag. Beziehungsweise es gefällt mir jetzt auch nicht, aber ob ich dann großer Fan davon werde, das weiß ich jetzt noch nicht. Was mir aber auch aufgefallen ist, und was irgendwie bei gefühlt 2/3 aller Unreal Engine 5 Games so ist, aber in dem Fall ist es ja nicht mehr die Unreal Engine 5, aber es wirkt so, als wäre es eins, weil ich meine, Playground Games, die haben ja ihre eigene Engine, ich weiß nicht, die Forza Tech oder so, irgendwie so heißt sie, aber es wirkt so, als wäre es ein Unreal Engine Game, nämlich aus dem Grund, es sieht so blass aus, also so ausgeblichen. Und das hast du vor allem, wenn du starken Sonneneinfall hast, weil dann wirkt es so überbelichtet. Und dann hast du ganz wenig Kontrast und sehr viel Helligkeit eben durch den Sonneneinfall. Und das hast du bei so vielen Unreal Engine 5 Games. Und deswegen dachte ich auch erst, das wäre ein Unreal Engine 5 Game, weil es eben diesen ausgeblichenen Look hat, von dem ich jetzt kein großer Fan bin. Und ich weiß auch nicht, warum das so Überhand nimmt in Spielen. Und gerade Fable hätte sich angeboten, dass man es wirklich so ein bisschen stilisierter macht und eben vielleicht auch etwas knalliger, etwas kontrastreicher in den Farben und in der Sättigung. Deswegen war ich da so ein bisschen irritiert. Aber so von der Welt, glaube ich, gefällt mir das erstmal. Also es gibt auch wieder die Möglichkeit, dass du alle möglichen Gebäude kaufen kannst, dass das auch Einfluss auf die Reputation hat, also beziehungsweise wie du bei der Bevölkerung ankommst. Und das lassen die dich dann auch wissen. Also wenn du zum Beispiel irgendwie Häuser kaufst und viel Geld hast, dann finden dich manche so, dich so ein bisschen, ne, versnobbt, so als Rich Kid, und reagieren dann irgendwie da drauf. Manche finden dann deine Heldendaten vielleicht toll, manche vielleicht weniger. Also dieses Moralsystem aus Fable ist auch wieder drin, aber sie wollen das etwas, ich sag mal, aufweichen, also nicht mehr, dass es so dieses, du kannst gute Taten oder schlechte Taten vollbringen, sondern dass es halt auch sehr viel Grauzone gibt und dass es da eben mehr Möglichkeiten gibt, wie sich die Welt auf dein Handeln auswirkt und eben auch auf folgende Quests, die dann kommen. Da bin ich sehr gespannt, weil ich mochte eigentlich schon dieses Gut-Böse-System, also dass du immer sehr genau weißt, wie sich etwas auswirkt und du schon auch in irgendwelche Richtung so direkt spielen kannst. Das jetzige System hat das Potenzial, das vielleicht sogar noch besser zu machen oder so ein bisschen das zu verwaschen. Also da weiß ich jetzt noch nicht, auch das muss man dann, glaube ich, erleben. Im Großen und Ganzen bin ich etwas positiver gestimmt als im Vorfeld, weil ich hatte sehr viel Angst um Fable, weil wir auch gehört haben, dass an mancher Stelle so ein bisschen in der Entwicklung schwierig gewesen ist. Aber so das Endergebnis oder das Fast-Endergebnis soll ja noch in diesem Jahr im Herbst rauskommen, sieht jetzt gar nicht mal so verkehrt aus, bis auf so ein paar Macken. Ich glaube, das wird kein Fable 2-Killer, das glaube ich nicht, was immer noch mein All-Time-Favorite-Fable ist. Aber vielleicht ein solides und würdiges Nachfolge-Fable. Das hoffe ich tatsächlich auch. Was haben wir noch gesehen? Wir haben eine Überraschungsankündigung gesehen, nämlich von Double Fine mit ihrem Spiel Killen. Und das ist jetzt nicht ausgeschrieben wie Killen, also die Form von Töten, sondern K-I-L-N. Und das ist ein sehr eigenartiges Spiel, wie vieles von Double Fine. Und sie haben auch gesagt, beziehungsweise Tim Schäfer hat es in der Ankündigung gesagt, die haben ein Konzept, alle Devs können irgendwas ausarbeiten und dann wird das gepitcht. Und dann entscheiden alle Entwickler und Entwicklerinnen in diesem Studio, hey, die Idee ist cool, die verfolgen wir weiter und entwickeln die. Und das Konzept von Killen, da haben sie gesagt, jo, das machen wir, weil es geht darum, du kannst dir einen Topf töpfern und der bekommt dann eine Seele, also einen eigenen Charakter, und dann hast du ein Team von Töpfen, die gegen ein anderes Team von Töpfen antritt. Und so wie ich das richtig verstanden habe, ist es das Konzept irgendwie, dass Wasser also irgendwie Wasser vielleicht aus. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Konzept ist, das Wasser des gegnerischen Teams zu leeren oder das eigene Wasser irgendwie aufzufüllen, aber irgendwie so war das. Und dass du eben die anderen Töpfe dabei behindern kannst, beziehungsweise teilweise zerstören kannst. Und je nachdem, wie du deinen Topf baust, also ob du vielleicht einen sehr korpulenten Topf machst oder einen sehr schmalen, der dann vielleicht sehr wendig ist, so verändern sich dann auch die Eigenschaften des Topfes. Und das sieht alles sehr weird aus. Es sieht sehr nach Double Fine aus. Ist halt ein Multiplayer-Ding, von dem ich noch nicht weiß, okay, ist das was für mich? Hält mich das auch lang bei der Stange? Das könnte halt so ein Ding sein, wo ich sage, okay, wenn man da so ein paar Runden spielt, dann ist es fun, aber dann reicht es mir auch. Vielleicht ist es ja auch mehr, I don't know. Also das wirkt jetzt erstmal nach einem sehr kleinen Projekt bei Double Fine und es ist ja bekannt, dass sie sich jetzt auf eher viele kleinere Projekte fokussieren und dass das halt so ein kleines, nettes Multiplayer-Ding ist. Aber ich bin trotzdem interessiert. Es sieht zu verrückt und zu bekloppt aus und zu ausgefallen, um es nicht mal auszuprobieren. Also da hat es auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Gleiches gilt auch für das letzte Spiel im Bunde, nämlich Beast of Reincarnation, das neue Spiel der Pokémon-Developer. Und das muss man so ein bisschen in Klammern setzen, weil, wie wir jetzt auch im Nachgang erfahren haben, ja, das Spiel ist von Game Freak, aber nur ein kleiner Teil von Game Freak ist für dieses Projekt verantwortlich und sie arbeiten dann mit einigen Subunternehmern bzw. einigen Studios, die extern angesiedelt sind, die das dann konkret entwickeln und das Projektmanagement liegt dann eher bei Game Freak, also den Pokémon-Developern. Aber gehen wir erstmal auf das Spiel selbst ein. Also wir haben erstaunlich viel gesehen. Also bei der Ankündigung war das so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, das kommt safe erst in 3-4 Jahren raus. Jetzt soll es dieses Jahr schon rauskommen. Und man hat sehr viel zum Spiel gesehen. Und ich kann nicht mal genau sagen, was es genau für ein Genre ist. Ich würde jetzt sagen, so ein Action-Game mit teilweise Anleihen aus dem Souls-like-Light-Genre. Mit, ich weiß nicht mal, ob es wirklich Open World, ja, teilweise Open World, aber hat so ein bisschen auch den Horizon-Verschnitt, also jetzt nicht Forza Horizon, sondern hier Horizon Forbidden West und Zero Dawn, also dass du quasi so riesige Mechs in dieser Welt hast, die postapokalyptisch wirkt, also du hast so ein postapokalyptisches Japan, ne, und nicht diese westliche Welt wie ein Horizon, und das sieht tatsächlich sogar richtig cool aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch so eine Standard-Open-World-Formel wird wie in Horizon. Also den Anschein macht es jetzt nicht so ganz. Wenn man in den Menüs ist, oder ich meine, davon hat man noch ein bisschen gesehen, dann wirkt es aber doch wieder ein bisschen so. Also du hast auch einen sehr krassen Skill-Tree, der aber wirklich so ein Baum ist, also so ein Baum gekennzeichnet. Generell ist so dieses Florale auch ein ganz wichtiges Element. Also dass die Verbundenheit zur Natur und der Monster zur Natur, also dass die Pflanzen mit den Lebewesen so ein bisschen verschmelzen. Das ist ein ganz wichtiges Element. Und was mich beeindruckt hat, war so die ganze Lore, weil die haben da echt die halbe Präsentation erzählt, wie alles so zusammenhängt, warum das so ist, dass die Golems schon lange dort sind und langsam das Kämpfen erlernt haben, was erklärt, warum die fighten können. Also ganz viel Lore, was ich ziemlich cool finde. Wie sich das Ganze spielt, I don't know. Also ich bin erstmal interessiert. Auch da, ähnlich wie bei Fable, ich möchte gerne mal Hand an Controller legen und mal so ein bisschen in dieser Welt unterwegs sein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es genau für ein Spiel ist. Weil ich habe so eine grobe Vorstellung, aber so richtig weiß ich es immer noch nicht. Aber was mir auch hier aufgefallen ist, ähnlich wie bei Fable, ist wieder dieses Ausgeblichene, dieses Kontrastarme, gerade bei Sonneneinfall. Also viele Spiele sehen in dem Punkt gleich aus und ich weiß nicht, warum das so eine stilistische Entwicklung ist, die wir da aktuell haben. Also von mir aus hätte das noch ein bisschen stilisierter sein können. Aber grundsätzlich sieht es an vielen Stellen auch super detailliert aus. Also es sah dann auch richtig klasse aus, wenn wir mal von diesem Blassen etwas absehen. Deswegen, also ist kein Vergleich zu den Pokémon-Spielen, gerade so die der letzten Jahre, die optisch sehr dünn aussehen. Also dagegen sieht Beast of Reincarnation fast schon grandios aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Stück weit ein Pilotprojekt, ob es sich lohnt, andere solcher Spiele zu machen für das Studio. Aber es offenbart tatsächlich auch eine große Schwäche. Und zwar, Game Freak, der Pokémon-Entwickler, ist ja relativ klein. also das sind glaube ich so um die 250 Leute oder so. Das ist ja für ein Studio, welches mehrere Pokémon-Spiele in Entwicklung hat, plus jetzt sowas wie Beast of Reincarnation, also das größte Medienfranchise der Welt betreut, ist das ja gar nicht so viel. Ne, wenn man jetzt mal Assassin's Creed oder sowas dagegen hält oder wahrscheinlich sogar Playground Games, wahrscheinlich sind da sogar schon mehr Leute. Dagegen ist es ja relativ klein. Und das hat auch einen Grund. Die wollen nämlich bewusst klein bleiben, weil sie diese Hierarchie und diese kurzen Berichtswege, also diese kurzen Kommunikationswege mögen und daran festhalten wollen. Aber da ist nämlich das Problem. Ein Großteil dieser Kapazitäten wird eben dann auch für die Pokémon-Spiele gebunden und haben dann eben auch wenig Möglichkeiten zu sagen, hey, jetzt machen wir mal irgendwie andere Sachen, worauf wir auch wirklich Bock haben. Weil ich glaube, und das wirkte so ein bisschen, also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber während dieser Vorstellung, was die Devs so gesagt haben, da schimmerte so leicht durch, hey, wir wollten auch einfach mal was anderes machen und Beast of Reincarnation ist so ein bisschen mal das, worauf wir Bock haben. Das schimmerte halt voll durch, also ohne das jetzt direkt gesagt zu haben. Und das fühle ich voll, weil wenn du jahrelang immer Pokémon-Spiele machst mit viel zu wenig Budget und dort so strikte Zeitpläne hast, die dann eben auch vorgegeben werden durch die Pokémon Company und eben diese knappen Budget hast, die ja auch vor allem durch Nintendo kommen. Also generell muss ich da, glaube ich, mal ein YouTube-Video machen, wie dieses ganze Konstrukt ist, weil das ist super komplex und viele blicken da gar nicht so richtig durch und ich habe da auch voll lange gebraucht, um irgendwie durchzublicken. Aber grundsätzlich wirkt es so ein bisschen wie ein Herzensprojekt, von dem ich noch nicht weiß, wie viel Herz sie wirklich komplett einfließen lassen können. Aber ich bin gespannt. Das soll noch dieses Jahr kommen. Ich glaube auch für alle Plattformen. Grundsätzlich war jetzt, glaube ich, jedes Spiel auch für die PS5 angekündigt. Unterscheidet sich dann nur ein bisschen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, ob es direkt auch für die PS5 kommt oder eben erst später. So, aber kommen wir mal von Xbox zu einem Spiel, welches ich gespielt habe und ja, groß Wellen geschlagen hat und mittlerweile nur noch kleine Wellen schlägt. Und zwar geht's um Highgarde. Also, vielleicht erinnert ihr euch, das war der große Rausschmeißer bei den Game Awards. Das große letzte Spiel, was dort angekündigt wurde. Und da ploppte erst auf dem Bildschirm auf von Veteranen, die auch Apex Legends und Titanfall gemacht haben. Da war ich auch super excited. Und dann wurde das Spiel gezeigt und dann war ich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Es war jetzt so ein bisschen underwhelming. Es sah jetzt so ein bisschen generisch aus. Also ein weiterer Hero-Shooter. Und dann hat man irgendwie nichts mehr davon gehört. Gar nichts. Also es hat irgendwie gar kein Marketing stattgefunden. Also ich habe nichts mehr von dem Spiel gehört, bis kurz vor Release oder beziehungsweise bis zum Release, weil dann auf einmal auf Twitch sämtliche große Streamerinnen und Streamer, da ploppte dann auf Highgarde-Partner und alle waren am Highgarde spielen und dachte mir schon, oh, okay, das ist ja krass, dann muss ja da richtig was gefahren sein, ne? Und Highgarde-Partner, Mensch, da musst du ja ganz schön begeistert sein, wenn du da eine Partnerschaft eingehst. Hab mich auch mal ins Spiel gestürzt, ist ja Free-to-Play und vielleicht erstmal zum Spielprinzip ein bisschen was. Du hast ein 3 versus 3 Prinzip. Also du bist ein Dreierteam gegen ein anderes Dreierteam und im ersten Schritt hast du eine Base. Also jedes Team hat eine Base und die kannst du in der Anfangsphase erstmal aufrüsten. Also dass du die Wände verstärkst, dass die nicht so leicht einzunehmen ist. Du kannst dein Setup verändern, deine Waffen und dann geht es in eine Phase, in dem du, ich glaube es nennt sich der Schildbrecher, in dem der Schildbrecher auf der Map gespawnt wird. Und dann kannst du wirklich raus in die Map und den Schildbrecher holen. Beziehungsweise du kannst erstmal raus und irgendwann ploppt er dann irgendwo auf. In der Zwischenzeit kannst du zum Beispiel Kristalle einsammeln in der Welt, die kannst du dort abbauen. Das ist quasi die Währung, um zum Beispiel deine Rüstung zu verbessern oder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände zu verbessern. Oder frei zu kaufen, das geht natürlich auch. Du kannst rumlaufen und Loot sammeln, also Waffen, Rüstungsteile etc. pp. Und dann eben musst du dich gut positionieren, dass du den Schildbrecher holst. Weil der Schildbrecher ist dafür da, die gegnerische Basis zu durchbrechen. Wenn das einem Team gelungen ist, dann startet die Raid-Phase. Also dann ist der Schild der gegnerischen Basis durchbrochen. Und dann hast du ein Angreifer-Team, welches 2 Bomben installieren muss und die zum Explodieren bringen muss. Das andere Team muss das natürlich verhindern. Und dann definiert sich eben, okay, wer hat jetzt gewonnen und wer nicht. So, das ist das grundsätzliche Spielprinzip. So, mein Spieleeindruck. Also ich habe auch ein YouTube-Video dazu gemacht, wenn ihr auch ein bisschen Bewegtbild dazu haben wollt, dann checkt mal mein Testvideo auf YouTube aus. Ich versuche jetzt aber, das ohne Bild mal zu erklären. Und zwar, ich finde erstmal so, das Gunplay ist okay. Also je nachdem, was für eine Waffe du hast, steuert das sich so ganz solide, ohne dass es jetzt eine super krasse Offenbarung ist. So, der Impact der Waffen ist in Ordnung. Es fühlt sich jetzt nicht super flat an, aber auch nicht super intensiv. Grundsätzlich wäre da, glaube ich, mehr drin gewesen. Die Spielfiguren sind relativ langsam, weil sie gesagt haben, eigentlich ist es so ein Fast-Paced-Shooter. Also eigentlich ein schnelles Ding, aber so schnell steuern sich die Figuren gar nicht. Sie haben aber Spezialfähigkeiten und du hast mehrere Heroes, die haben verschiedene Spezialfähigkeiten. Die sind alle soweit okay, da sticht jetzt für mich nichts groß und krass heraus. Die Figuren selbst sind vom Design langweilig bis ganz cool, also da ist irgendwie alles mit dabei. Aber so die große Innovation habe ich da jetzt nicht so gemerkt. Das größte Problem, und das werdet ihr auch sehen, wenn ihr mal auf Steam so ein bisschen durch die Reviews klickt, das größte Problem ist, dass es eben ein 3 vs. 3 Spiel ist, aber die Maps, auf denen dieses Spiel stattfindet, sind riesig. Und das heißt, dass ihr die meiste Zeit in einem ultra kleinen Team durch die Gegend lauft und nichts und niemanden seht. Es ist halt viel nichts und da sind auch wenig Spots auf dieser Karte, wo ihr sagt, oh, das ist jetzt aber interessant, da gehe ich mal hin. Also alles dient mehr oder weniger so ein bisschen diesem Zweck, dass du irgendwo hinrusht, vielleicht für ein paar Kisten, für guten Loot, aber dich dann eigentlich wieder aufs Kerngameplay fokussierst, die gegnerische Basis einzunehmen. Und das ist ein großer Kontrast zur Größe der Map. Also, dass du dich eigentlich gerne eher auf diesen Spielmodus fokussierst, aber da ist so viel leerer Raum, der langweilig ist, der dazwischen ist, das steht dem im Weg. Und okay, jetzt haben sie auch eingeführt, dass es dort eine Reitmechanik gibt. Also du hast dann Tiere, auf denen du reiten kannst, zum Beispiel ein großer Puma oder Panther oder was das ist, oder eben ein Pferd oder ein Bär. Aber das dient nur dem Zweck, diese großen Strecken, in denen halt nichts ist, zu überbrücken. Und dafür ist es dann ein bisschen redundant, dass es eben diese Reittiere gibt. Also es ist ja cool per se, aber es passiert halt auf dieser Karte einfach nichts. Es wäre schon allein besser, wenn du größere Partien hättest. Also wenn du jetzt sagst, okay, vielleicht mal so ein 6 versus 6 oder 8 versus 8, von mir ist auch 10 versus 10, dass da einfach mehr los ist und dass es vielleicht so auch Points of Interest gibt, die relevant für den Spielmodus sind, weil es gibt aktuell nur diesen einen Spielmodus und die beste Zeit in Highguard ist eigentlich die Raid-Phase. Also wenn ein Team das andere Team davon abhalten will, die Basis zu erobern, weil dann bist du eben nur bei der Base eines Teams und die ganze Welt drumherum wird mehr oder weniger so ein bisschen ausgeblendet, weil dann ist mal so ein bisschen Tempo drin, dann ist mal so ein bisschen Action drin, ohne dass es dann herausragend ist, das Spielgefühl. Also dann ist es halt solide. Aber den Rest der Zeit ist Highguard relativ unspektakulär, relativ langweilig, relativ generisch und dann im Endeffekt gar nicht so besonders. Mir gefällt auch der Look jetzt nicht besonders. Das ist relativ 0815. Das ist jetzt ein Artstyle, der gewählt wurde. Der begeistert mich jetzt nicht sonderlich. Ja, und Begeisterung wurde offensichtlich auch nicht so ganz ausgelöst. Also die Spielerzahlen sahen erst ganz gut aus. Es peakte so bei 97.000 Spielerinnen und Spielern gleichzeitig. Aber schon nach wenigen Stunden war ein großer Abfall. Und das war zu der Zeit, als in den USA eigentlich Primetime war. Also als es da so langsam Nachmittag, abends wurde und bei uns so, ja, so 22, 23 Uhr. Da war schon ein Abfall zu bemerken. Und da dachte ich mir schon so, hey, das müsste ja eigentlich genau der Zeitpunkt sein, wo die meisten dann auch in Highguard reinschauen. Aber es hat sich relativ schnell herumgesprochen, dass Highguard eine große Enttäuschung ist. Und das hat sich dann auch insofern geäußert, dass die Steam-Reviews sehr schnell, sehr weit nach unten gedrischt sind. Und zum letzten Zeitpunkt, wo ich reingeschaut habe, auch bei größtenteils negativ standen. Das wäre auch so mein Eindruck. Und auch die Spielerzahlen haben sich dann jetzt irgendwie haben sich schon sehr schnell eingependelt. Ich glaube, einen Tag nach Release hat sich das auf so, so 9.000 bis 13.000 Players im Peak hat sich das so eingependelt. Ich bin jetzt gerade mal drauf. Also jetzt gerade spielen zum Zeitpunkt der Aufnahme 9.700 Leute. Der 24-Stunden-Peak waren 13.000 Leute. Also, nicht sonderlich beliebt, das Spiel. Also es kam jetzt auch nicht gut weg, auch in öffentlichen Kritiken und Meinungen wurde es eher zerrissen. Die Devs haben gesagt, ja, haben wir aber auch zur Kenntnis genommen und wir arbeiten dran. Aber grundsätzlich ist Highgard nicht das, als was es im Hype hervorgehoben wurde. Also diese große letzte Ankündigung von Jeff Keighley bei den Game Awards wird dem absolut nicht gerecht. Aber ich finde, das hat man schon so ein bisschen gesehen. Also wenn man sich das Spiel anguckt und schon den Trailer und denkt, oh, Titanfall-Devs und Apex-Legends-Devs, da erwarte ich halt so das nächste große Ding. Aber es vereint so viele Spielelemente, auch wenn dieses Grundprinzip mit dem, ne, Schild brechen und dann erobern, auch wenn das im ersten Moment so ganz cool klingt, aber unterm Strich spielt sich das so irgendwie wie alles andere. Und dann bleibt wenig hängen, finde ich. Ob sich das noch irgendwie dreht, I don't know. Aber für mich ist Highgard jetzt per se keine besonders spannende Erfahrung gewesen. Also weder vom Gunplay, noch vom Modus, noch vom Artstyle. Ist da jetzt irgendwas groß bei mir hängen geblieben. Deswegen habe ich es auch direkt schnell, also habe ich es relativ bald auch wieder deinstalliert, nachdem ich da mal so ein paar Runden gespielt habe. Ist keine Empfehlung meinerseits, auch wenn es kostenlos ist. Ich meine, man kann mal reinschauen, ne? So ist ja nicht, aber unterm Strich relativ belanglos. Ja, apropos belanglos, und zwar habe ich ein Studio oder ein Unternehmen, welches auch auf dem besten Weg ist, in der Belanglosigkeit zu versinken, nämlich unser Lieblingsverein Ubisoft. Weil da sieht es aktuell gar nicht mal so gut aus. Es gab viele, viele, viele News, die da jetzt in letzter Zeit drauf eingeprasselt sind. Nämlich der größte Schock, Prince of Persia, das Remake zu The Sands of Time, wird eingestellt. Aber nicht nur das, es gab weitere Studioschließungen, weitere Entlassungen und weitere Projekte, die eingestellt wurden oder verschoben wurden. Also zum Beispiel sowas wie Assassin's Creed Black Flag Remake, das wurde verschoben. Überraschenderweise wurde Beyond Good and Evil 2 nicht gecancelt, das läuft weiter. Auch wenn er schon seit 2008 in Entwicklung ist, aber hey. Der Grund, warum Prince of Persia eingestellt wurde, das ist ein Kuriosum. Also das ist eines der wildesten Dinge, die ich seit langem erlebt habe. Und zwar, vielleicht erstmal vorweg, gab nämlich das Gerücht, dass Prince of Persia The Sands of Time Remake eigentlich Januar 26 releasen sollte, aber aufgrund einiger verschiedenen, vielleicht auch erst im März, aber das war relativ fix. Es gab sogar schon eine Alterseinstufung. Also das Spiel wurde schon eingereicht zur Alterseinstufung. Und eigentlich war wirklich alles kurz davor, dass das Spiel auch released wird. Aber Ubisoft hat sich gedacht, oh nee, wir sind mit der Qualität nicht zufrieden, wir bringen es doch nicht raus. Also du hast ein fast fertiges Spiel, also so gut wie fertig, und du bringst das nicht raus, weil dir auf dem letzten Meter einfällt, oh nee, so gut finden wir das jetzt aber irgendwie nicht. Also dass dir das in den letzten 4 Jahren nicht aufgefallen ist, das ist wild. Vor allem hätten sie ja ein ganz besonders großes Auge drauf legen müssen, weil das Spiel wurde ja von einem neuen Studio bei Ubisoft Indien entwickelt. Dann kam der Trailer, alle haben es zerrissen, weil es wie Ass aussah. Dann hat man gesagt, okay, wir stellen es ein und ein Studio in, ich glaube, Montreal macht das jetzt nochmal komplett neu. Das war genau vor 4 Jahren. Und jetzt, 4 Jahre später, merkt man, nee, die haben das auch nicht richtig gut gemacht. Absoluter Fiebertraum. Absoluter Fiebertraum. Ich weiß nicht, was dieses Management darin macht. Also, dass da keiner in der Lage ist, ein fucking Remake zu machen. Du musst es nicht mal neu konzipieren. Du musst einfach das Gleiche machen, in eine neue Engine stopfen und dann hast du irgendwie schon was. Also, du kannst es ja, also das zu verkacken, ist ja grandios. Und dann das nicht zu checken, dass es nicht gut ist, kurz vor Release. Also, dass da keiner mal drauf geschaut hat. Das ist ein Fiebertraum, wirklich. Es kamen jetzt aber trotzdem noch ein paar Infos raus, und zwar so Concept Arts, die im Nachgang veröffentlicht wurden oder geleakt wurden, die zeigen, dass der Prince of Persia auch einen neuen Look bekommen sollte. Also nicht wie im Original, sondern einen sehr anderen Look, von dem ich nicht so weiß, ob ich den mag. Also ich finde, das kannst du machen. Für das Remake wäre es ein bisschen unnötig gewesen. Also für ein neues Prince of Persia okay, aber jetzt für das Remake weiß ich nicht, warum man dann plötzlich ein neues Design des Prinzen raushaut. I don't know. Im Nachgang kam er raus, dieses Spiel wird definitiv nicht mehr veröffentlicht. Das hat Ubisoft offen bekundigt, und es wird auch keine kein Schnipsel dieses Spiels mal ins Internet schaffen, dass man sich das anschauen kann. Das möchte man mehr oder weniger so ein bisschen unterm Teppich kehren, dass es das gab. Was mich eigentlich noch neugieriger macht, was eigentlich dieses Spiel ist. Aber ja, wir werden es vielleicht nie erfahren oder hoffentlich durch mal irgendeinen Leak oder so. Aber das große Ding bei Ubisoft ist, es gab jetzt nicht nur diese Schließungen, Entlassungen und Verschiebungen, sondern Ubisoft möchte sich komplett neu ausrichten. Also eine komplette Umstrukturierung, weil er gemerkt hat, so wie wir gearbeitet haben, können wir nicht weiterarbeiten. Wir richten uns komplett neu aus. So, und jetzt wird's spannend. Ubisoft unterteilt sich jetzt nämlich fortan in 5 Häuser. Die nennen sich die sogenannten Creative Houses. Sie haben jetzt 5 Häuser aufgebaut und die sollen verschiedene Bereiche untereinander vereinen. Und wir müssen mal so ein bisschen diese Houses aufbrechen oder mal so ein bisschen aufdröseln, was da so eigentlich gemeint ist, weil so ein bisschen kompliziert und manches davon verstehe ich nicht so ganz. Also, wir wissen bei dem ersten Haus, dass es Vantage Studios heißt. Und dort sind die Marken Assassin's Creed, Far Cry und Rainbow Six vereint. Und sie haben das so zusammengefasst. Scaling and intending Ubisoft's largest and established franchises to turn them into into annual billionaire brands. Okay, das sind die großen Zugpferde. Assassin's Creed, Far Cry und Rainbow Six. So, das ist das Haus 1. Haus 2, das sollen so kompetitive und kooperative Shooter sein. Und als Beispiel, so jetzt aufpassen, listet man Ghost Recon, The Division und Splinter Cell. Splinter Cell. Wie kommt man darauf? Kompetitiv und kooperativ. Was hat denn Splinter Cell damit zu tun? Also wollen sie daraus, also ich finde The Division, Ghost Recon und so, das sind ja alles Marken, die sie irgendwie schon so zu einem Brei zusammengewalzt haben. Und jetzt soll Splinter Cell auch noch so werden? Also weiß ich nicht, was das für eine Synergie schaffen soll. Okay, aber Creative House 3, operating a roster of select sharp live service, live experiences, also live service games. Zum Beispiel Brawlhalla, For Honor, Riders Republic, Skull and Bones und The Crew. Auch spannend, sowas wie The Crew, For Honor oder Brawlhalla. Das läuft ja sogar relativ solide. Also ich bin überrascht, dass es immer noch so viele Leute spielen. Bei Riders Republic, da spielt keine Sau. Und Skull and Bones, da spielen noch weniger Leute. Also das sind tote Marken, tote Franchises, tote Spiele. Dass die hier noch aufgeführt werden, dass man nicht gesagt hat, okay, macht mal lieber vielleicht neue Projekte. Das finde ich auch wieder wild. Das finde ich auch wild, aber gut, das sind die berühmten Live-Service-Games. In Haus 4, und das ist für mich eigentlich sogar vielleicht noch das spannendste Haus, dedicated to immersive fantasy worlds and narrative-driven universes. So, also, großartige Fantasy-Welten und narrativ geprägte Spiele. Und was listet man als erstes auf? Anno. okay, also die anderen Spiele machen da oder geben da vielleicht ein bisschen mehr Sinn, nämlich Beyond Good and Evil, Might and Magic, Prince of Persia und Rayman. Also bis auf Anno ist das quasi so der Sack, der rumgetreten wird. Weil Beyond Good and Evil, Prince of Persia, Rayman, das sind alles Marken, mit denen Ubisoft seit Jahren nichts anzufangen weiß, die einfach nur so das Mobbing-Opfer dieses Unternehmens ist und wo es mir am meisten wehtut, wie Ubisoft damit umgeht. Das ist ganz, 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 ganz traurig. Aber auch zu Rayman haben wir ewig nichts mehr gesehen. Beyond Good and Evil, gut, ne, ist ein Thema für sich. Might and Magic machen da eigentlich auch nichts wirklich draus. Einzig Anno, also das Spiel, was am wenigsten in dieses Haus reinpasst, ist noch einigermaßen in guten Händen. Und so einer der wenigen positiven Lichtblicke in puncto gute Spiele bei Ubisoft. Aber kommen wir mal auf Creative House 5. Ich glaube, das geht am schnellsten, weil das sind so diese ganzen Casual- und Family-Friendly-Games, also diese Hasbro-Spiele, Just Dance, Uno und sowas eben. Also die sind in Creative House 5 untergebracht. Darunter gibt es dann, unter diesen 5 Häusern, also gibt es dann das Creative Network. Das sind dann so die ganzen Support-Studios, die dann, QM machen, also Quality Management oder vielleicht so ein bisschen mit der Engine helfen oder so. Also die supporten die dann mehr oder weniger bei ihren Entwicklungsarbeiten. So, aber, das große, große Aber. Die Ausrichtung von Ubisoft sind jetzt nämlich, also das schwebt über allen Creative Houses, Open World Adventures und Games as a Service native Experiences. Also Open World Spiele und Games as a Service, das ist das Credo von Ubisoft. Wo ich mich frage, ja, was ist jetzt die News? Ihr macht das seit Jahren ausschließlich, nämlich Open World und Games as a Service Spiele mit Assassin's Creed, mit Far Cry, mit Skull and Bones, mit Star Wars Outlaws, mit Avatar. Ihr macht doch nichts anderes. Oder X-Defiant, ne, als Live-Service-Spiel, was auch schon wieder runtergenommen wurde oder eingestellt wurde. Ihr macht doch nichts anderes. Seit Jahren. Also die Spiele, die euch in den Abgrund führen und die ihr offensichtlich nicht beherrscht, macht ihr jetzt als großen Fokus. Ganz großen Applaus, Ubisoft, für diese wunderbare Neuausrichtung. Ganz, ganz großes Kino. Wirklich. Also sie haben jetzt diese neue Struktur, okay, sie argumentieren, dass wir jetzt irgendwie eigene Strukturen haben, kürzere Berichtswege etc. und dass diese Häuser unabhängig voneinander laufen, aber innerhalb der Häuser untereinander kooperieren können, wo ich mich dann frage, okay, wie soll denn in dem Haus 2 Splinter Cell von Ghost Recon profitieren? Wie soll in Creative House 4 Anno von Rayman profitieren? Wie soll Rainbow Six von Assassin's Creed profitieren? I don't get it. Ich sehe den Plan nicht. Keine Ahnung. Und vor allem denke ich mir, okay, da ist jetzt so ein Studio, was Assassin's Creed macht. Okay, ne? Was unterscheidet sich jetzt zu vorher? Die machen doch immer noch Assassin's Creed. Wie unterscheidet sich jetzt die neue Struktur ganz konkret im operativen Geschäft von dem, was sie sonst gemacht haben? Also das sieht jetzt, wenn man diese Übersicht sieht, das könnt ihr bei Google eingeben, Ubisoft Creative Houses, das sieht auf dem Papier erstmal ganz nett aus, aber jetzt ganz konkret, was ist der Unterschied zu vorher in der Arbeit bei der Entwicklung? Ich sehe keinen Unterschied. Es wirkt unterm Strich gleich. Weil es ist ja immer noch das gleiche Management. Also da gab es jetzt keinen Führungswechsel oder so. Es sind immer noch die gleichen Knallköpfe, die dieses Unternehmen vor die Wand fahren und das Gleiche nochmal machen, in der Hoffnung, dass vielleicht mal die Wand einbricht. Aber unterm Strich glaube ich, dass sich nichts verändern wird. Und das sehe ich nicht nur kritisch, als das angekündigt wurde. Also diese ganzen News, die ich jetzt genannt habe, ist die Aktie eingestürzt. Sie ist sogar ich glaube sogar knapp unter das All-Time-Low, also der niedrigste Stand, auf diese Aktie jemals war gedroppt. Keiner hat mehr Vertrauen in Ubisoft, keiner hat mehr irgendwie positive Gedanken dazu, keiner hat mehr Hoffnung, alle haben, glaube ich, innerlich resigniert, keiner glaubt mehr an dieses Unternehmen. Und dazu passen auch noch News, die im Nachgang dann aufgeploppt sind, die auch super spannend sind. Nämlich, das eben erwähnte Far Cry-Franchise soll ja ein Multiplayer-Spiel bekommen. Also das gerade in der Entwicklung und das soll wohl eine absolute Katastrophe sein. Also bis heute soll es so sein, dass man kein konkretes Gameplay-Konzept hat. Also dass man keine konkrete Spielerfahrung auf dem Zettel hat, wo man sagt, jo, das ist gut für das Spiel. Man weiß nicht, was man damit anfangen soll. Das ist insane. Und so wirkt es auf mich, als hätte Ubisoft gesagt, Far Cry, Leute, macht mal ein Multiplayer-Ding, weil dann können wir mehrere Battle Passes, Season Passes, DLCs und Microtransactions reinpacken und machen daraus ein Live-Service-Game und verdienen auch noch ein bisschen mehr Geld, weil, ne, vielleicht funktioniert's ja und Far Cry ist ja toll, mach das mal. Und die denken sich so, okay, wollen wir eigentlich nicht? Keine Ahnung, was soll das denn werden? Ja, keine Ahnung, mach mal irgendwas mit Multiplayer. Und so, und dann stehst du erstmal wie ein Ochs vorm Wald und dann weißt du gar nicht, was du machen sollst. Also scheint auch eine absolute Katastrophe zu sein. Dazu, das ist ein Fiebertraum nach dem anderen, den man dazu sagen kann. Dazu hat Ubisoft geplant, in Paris, also im Hauptstudio, einvernehmliche Entlassungen durchzuführen. Also, dass man mit Leuten spricht und sagt, hey, ne, hast nicht Lust zu gehen, wir können dir das und das anbieten, wäre das nicht eine coole Sache? Weil natürlich die Voraussetzung, Leute in der EU oder in EU-Staaten zu kündigen, grundsätzlich so ein bisschen schwieriger sind als in den USA, wo du einfach sagen kannst, yo, goodbye. So ist das zum Beispiel in Ländern, in denen du irgendwie stärkere Arbeitnehmerrechte hast, zum Beispiel eben hier in Deutschland oder eben auch in Frankreich, da ist es eben schwieriger. Und deswegen versucht man da gerade, die irgendwie so ein bisschen rauszuschieben, aber mit, hey, das willst du doch bestimmt. Und es gibt da gerade intern eine, so hört man es, unfassbar schlechte Stimmung bei Ubisoft. Also die Devs sind angepisst, die Leute sind sauer. Es herrscht eine unglaublich schlechte Stimmung dort. Und sehr viel Ärgernis auch gegenüber der Führung, nämlich Yves Guillemot, also der Dude, der seit Jahren dieses Unternehmen leitet, ist wohl verhasst bis sonst wohin. Kann ich verstehen, der Typ ist eine Vollkatastrophe, er hat gar keinen Plan, wo dieses Unternehmen hin soll und diese ganzen Fehlentscheidungen auf Management-Ebene wird jetzt eben zulasten der Entwicklerinnen und Entwickler ausgetragen, die eigentlich nur Spielball der Inkompetenz des Managements sind. Und das Management hat mit dieser Umstrukturierung für mich bewiesen, dass sie wirklich keine Ahnung haben, was sie mit diesem Unternehmen anfangen soll. Und deswegen, ich habe keine Hoffnung. Ich habe wirklich keine Hoffnung. Gerade wenn man mir sagt, hey, zwei Studios bei Ubisoft schaffen es nicht, ein Remake zu Prince of Persia zu machen. Was denn dann? Ich finde es übrigens wild, dass Ubisoft weiterhin an Prince of Persia festhalten will. Das ist noch, also das ist ja noch ein größerer Fiebertraum, weil das letzte Prince of Persia, jetzt habe ich irgendwas mit Crown, das war ja sogar sehr, sehr großartig und das verkaufte sich sogar, also das war so ein 2D-Metroidvania-Ding oder so mehr oder weniger so ein klassischeres Prince of Persia im 2D-Universum. Das kam ja sogar sehr richtig gut an. Ich habe es auch sehr gerne gespielt und es hat sich dafür, dass es ja so ein kleines Spiel war, sogar sehr häufig verkauft. Aber Ubisoft hatte die Erwartung, dass sich das so verkauft wie ein AAA Prince of Persia, was es obviously gar nicht kann und nicht gemacht hat, aber für das, was es ist, sogar sehr erfolgreich war. Und dann haben die dieses Studio aufgelöst. Jetzt haben die Prince of Persia Remake eingestellt, obwohl es eigentlich fertig ist. Und trotzdem sagen die, ja, wir wollen da aber dran festhalten. Ey, Leute, wirklich. Ich kann das nicht mehr. Ich muss das Thema wechseln. Ubisoft bereitet mir einfach nur Kopfschmerzen. Und es ist, da sind zu viele Marken drin, die mir zu viel bedeuten, als dass ich das mit Humor noch nehmen könnte. Es ist alles ein großer Fiebertraum dort. So, jetzt muss ich ein bisschen dranhalten. Das nächste Thema geht auch ein bisschen schneller. Ich habe einen weiteren Spieleeindruck und das ist nur so ein Ersteindruck zu I Hate This Place. Das ist so ein Action-Horror-Stealth-Game, aber aus so einer isometrischen Perspektive schon fast. Wo du in eine Welt geschmissen wirst, wo ich erstmal nicht verstanden habe, warum du dort bist und ich glaube, das gilt auch so ein bisschen herauszufinden, aber so der Einstieg der Story war so ein bisschen weird, weil du oder deine Freundin will irgendwie das gehörnte Wesen beschwören, das geht schief, plötzlich ist deine Freundin weg und du bist so in einer abgefuckten Welt und hast dort irgendwie ganz komische Viecher und wolltest ja eigentlich nur zu deiner Tante und I don't know, alles ganz weird. Aber so per se, das Spielprinzip gefällt mir sogar ganz gut. Es ist im Kern so ein Survival-Horror-Spiel, aber verfolgt dabei zum einen stilistisch so ein bisschen so ein Comic-80s-Look, was eigentlich ganz cool ist. Und vor allem dieses Survival-Ding spielt eine Rolle, weil du hast schon fast zwei Spiele in einem. Du hast nämlich ab einem gewissen Punkt oder relativ früh schaltest du eben die Farm von deiner Tante frei und dort hast du dann wie ein Farming-Game. Also du kannst Wasserbrunnen bauen, damit du Wasser sammeln kannst. Dieses Wasser kannst du dann dafür nutzen, um zum Beispiel Gemüse anzubauen. Dieses Gemüse kannst du in Kombination mit Wasser dann benutzen, um an einer erbauten Kochstelle Suppen zu kochen. Und so weiter und so fort. Und dass du eben dort in deine Sachen craftest, die du dann benötigst, wenn du in die Welt rausgehst, um ja dem Geheimnis, was da eigentlich abgeht, nachzugehen, beziehungsweise auch deine verloren gegangene Freundin wieder auffinden willst. Und das spielt sich auch soweit ganz okay. Also ich merke schon, dass es sehr auf Stealth ausgelegt ist, weil sobald ich irgendwie auch in den Nahkampf gehe, geht das bei so einfachen Wesen, bei stärkeren Wesen brauchst du es gar nicht mehr machen. Da brauchst du auch teilweise gar nicht mehr Schusswaffen verwenden, die du auch sammeln oder craften kannst, weil die sind unfassbar stark, halten super viel aus und dann sagt mir das Spiel schon so durch die Blume, ja, nee, du solltest eigentlich stealthen. Und diese Balance schafft es für mich nicht so ganz gut zu sagen, okay, du kannst es so ein bisschen auf deine Art und Weise spielen, weil oft zwingt es mich dann doch zu stealthen, während ich es dann vielleicht so ein bisschen ich sag mal, klassischer als Survival-Horror-Game zocken möchte, wenn man es jetzt vielleicht mit Signalis oder so vergleicht. Ich glaube, das ist sogar gar nicht mal so verkehrter Vergleich, wenn man jetzt so die Perspektive so nennt. Und du hast im Prinzip viele kleinere Puzzles, die du dann lösen musst, aber eben auch diese Kämpfe oder aus Death-Passagen, aus denen dieses Spiel dann besteht. Es gab aber auch die eine oder andere Stelle, die hat da so ein bisschen mal was anderes gemacht. Da musste ich dann in so einem Wald, da war ich in so einer Paralleldimension, einem Rätsel nachgehen, um sehr merkwürdige Rehe und Hirsche und einem etwas, was an einem Mord beteiligt sein könnte, und musste dann Hinweise aus Dokumenten entnehmen, um dann zu meinem großen Urteil am Ende zu kommen. Also, wenn sich das so weiterzieht und dann auch immer so ein paar Detektivspielchen so mit eingebaut sind, dann finde ich es, also dann gefällt mir das sogar sehr gut. Ich hoffe, dass sie auch noch so ein bisschen diesen Turn schaffen, dass ich mehr das Spiel auf meine Art und Weise spielen kann und nicht zu sehr immer auf Stealth gehen muss. Was sich jetzt trotzdem nicht schlecht spielt als Stealth-Game, aber ich möchte auch mal zwischendurch noch ein bisschen was anderes machen. Und von daher erstmal ein relativ guter Eindruck, ohne mich jetzt komplett zu begeistern, aber ich bin interessiert, es auf jeden Fall weiterzuspielen. Ist auf Steam, glaube ich, aktuell nur erhältlich und auch jetzt nicht allzu teuer. Also es ist ein kleines, nettes, süßes Spiel, was ich an der Stelle jetzt erstmal eingeschränkt empfehlen kann. Aber mehr vielleicht so in einer anderen Folge. Ich würde an der Stelle erstmal wieder eine News einschieben. Und zwar Steam, es gibt eine Steam-Klage. Und zwar in UK. Und zwar werden die des Machtmissbrauchs beschuldigt. Und zwar, dass sie Preise auf dem PC-Markt beeinflussen. Dort gibt es nämlich eine Klage, und das läuft schon seit einiger Zeit, und das wurde jetzt genehmigt, also dass das stattfinden kann. Inwieweit das natürlich ausgehen wird, das wird jetzt wahrscheinlich super lange dauern. Aber was ist der Vorwurf? Steam nimmt ja eine Commission, und zwar 30%. Also wenn du jetzt ein Steam-Spiel veröffentlichst und das jemand kauft, sagen wir für 10 Euro, dann darfst du 7 Euro behalten, 3 Euro behält Steam. Und diese 30%, die sind ja relativ marktkonform tatsächlich, weil Xbox oder PlayStation, die haben das, meine ich, auch. Epic Games Store, die haben nur 12% zum Beispiel. Aber der Vorwurf ist, dass Steam mit seinem Monopol, mit seiner Macht am Markt und eben dieser 30% Commission Preise beeinflusst. Also, und noch durch andere Praktiken hinaus. Und zwar ist konkret das Ding, dass Steam vorgeworfen wird, dass ein Spiel nicht dauerhaft günstiger in einem anderen PC-Store sein kann. Dass, wenn du ein Spiel irgendwo günstiger machst, dass du es auch auf Steam günstiger machen musst. Außer es ist jetzt irgendwie mal kurz im Sale oder so. Aber wenn es jetzt ein permanenter Preis oder so ist, oder wenn du irgendwas im Sale irgendwo anbietest, dass du es dann auch im Sale irgendwie dann bei Steam mal unterbringst. Und dass diese Marktmacht von Steam ausgenutzt wird. So, natürlich müssen wir am Ende das Urteil abwarten, aber ich meine, natürlich beeinflusst Steam Preise, so selbstverständlich, allein dadurch, dass du eine 30% Commission nimmst, dass diese Preise werden natürlich auf den Endkunden abgewälzt. Machen alle auch, ja, aber alle beeinflussen auch den Preis. Ich glaube, dass das große Problem ist so ein bisschen auch, dass Steam immer als das ultimative Gute angesehen wird. Und ich meine, die sind unter den großen Konzernen vielleicht auch die Besten. Wenn man jetzt mal so Nintendo, Xbox bzw. Microsoft und Sony nimmt, dagegen ist Valve tatsächlich noch einer der besseren Konzerne, ohne dass die fehlerfrei sind. Es gibt aber auch eben den Vorwurf, dass Steam direkt auf Studios zugegangen ist, die gesagt haben, hey, du hast ja jetzt dein Spiel hier dort und dort günstiger angeboten, mach das auch oder es verschwindet von Steam. So, das sind natürlich Sachen, die müssten in konkreten Mailverkehr dann released oder geleakt werden oder veröffentlicht werden, weil das sind jetzt keine vertraglichen Klauseln, die irgendwo feststehen. Das wären ja Praktiken, die würden darüber hinausgehen. Generell ist die Anklage da jetzt sehr vage und listet keine Beispiele. Ich weiß nicht, ob das aus Mangel aus Beweisen ist oder bewusst, weil sie sagen, ja, wir wollen es ja drauf ankommen lassen und dann droppen wir den ganzen Scheiß. Sehr, sehr spannendes Thema. Aber ich denke mir, wenn wenn es denn so ist, dass da jetzt keine Dokumente veröffentlicht werden und es mehr oder weniger auf, hey, die sind Monopol und hey, die nehmen 30% Commission, dann wäre es ja nur eine Frage der Zeit, bis auch mal Sony, Xbox und Co. an Pranger gestellt werden dafür. Wobei Xbox ja keine Monopolstellung hat, dann wäre es wahrscheinlich eher bei PlayStation. Ja, also alles ein bisschen vage, aber sehr, sehr spannend. Ich sehe sehr viel, dass das Steam mit Hand und Füßen verteidigt wird, wobei ich mir auch denke, die machen vieles richtig, aber sind nicht das ultimativ Gute. Also ich würde nie meinen Arsch hinhalten für einen Konzern, weil ich meine, dass das Prinzip von Steam ist, du kaufst ein Spiel und hast dann die Berechtigung, es zu spielen. Aber es gehört dir nicht. Also es kann ja jederzeit auch wieder einfach verschwinden. So, und diese Macht haben die eben. Und ich meine, die haben jetzt diese Macht und da muss ja nur irgendwann mal eine andere Geschäftsführung sein, die voll ässig ist und sich sagt, oh, jetzt haben wir ein gemachtes Nest, wir sind hier Marktführer, jetzt machen wir mal so ein paar Moves, die allen nicht so gefallen. Und das wären zwei Hebel, die du umlegst und schwupps, wäre von Good Guy zu Bad Guy, weil du eben diese Position dieses Unternehmens hast, weil denen gefühlt der größte Teil des ganzen PC-Gaming-Bereichs gehört und eben dieses Prinzip hast von, naja, du hast eine Berechtigung, ein Spiel zu spielen, aber sie gehören dir nicht. Also das hast du ja nur wenn du bei GOG kaufst, dann kannst du ein Spiel kaufen und es gehört dir tatsächlich, selbst wenn es mal aus dem Store oder durch irgendwelche Gründe entfernt werden sollte, dann gehört es dir immer noch. Und das hast du bei Steam nicht, dann ist es weg. Es ist dann einfach weg. Und das ist ja, ich weiß noch, als das damals aufkam, da war Steam voll in der Kritik, weil du hast ja Spiele per DVD geholt und plötzlich solltest du ein Spiel online anmelden, aber es hat dir nicht mehr gehört und ne, du kannst es auch nicht mehr weiterverkaufen. Aber irgendwie haben wir uns alle damit arrangiert und drauf eingestellt. Aber es ist ja nicht perfekt, das System. Es ist in dem, was es ist, noch das Beste verglichen mit den anderen, weil Steam immer noch Spiele zu guten Preisen anbietet, weil du ein Rückgaberecht von 2 Stunden hast, wenn du ein Spiel kaufst, weil du eben auch diese Community-Foren hast und Mod-Support direkt integriert hast. Klar, das hast du auf anderen Plattformen, hast du da bessere Möglichkeiten, aber trotzdem, dass es da drin ist, ist, glaube ich, der beste Service von allen anderen. Aber es ist nicht perfekt. Insofern, glaube ich, ist es spannender zu sehen, ob es wirklich diese Kontaktaufnahmen von Steam-Mitarbeitern an Studios gab, mit eben solchen Drohungen, weil das wären halt absolute No-Gos. Das wären Sachen, wo ich das begrüßen würde, würden die verurteilt werden, wenn es jetzt was anderes ist, von mir aus. Aber da gibt es, glaube ich, andere, die schlimmere Dinge tun. Aber da passt eigentlich mein Spieleindruck zum letzten Spiel, was ich heute erwähnen möchte, nämlich Escape from Ever After, weil das ist pure Kapitalismuskritik. Aber eigentlich bin ich gar nicht darauf aufmerksam geworden, deswegen, sondern weil das Ding sieht aus wie Paper Mario. Und ich bin ganz, ganz großer Fan von Paper Mario 1 und 2, in Teilen auch noch des dritten Teils, aber ganz besonders eben 1 und 2. Und daran ist es angelehnt. Escape from Ever After nimmt nämlich diesen Papierlook und macht daraus ein eigenes kleines Abenteuer. Ich finde, noch in Paper Mario ist immer noch so ein bisschen besser umgesetzt. Also gerade bei den Charakteren, finde ich, macht das Ever After noch ganz gut. Oder bei manchen Gebäuden. Aber so viele Dinge wie zum Beispiel die Töpfe oder so, da bedient es sich schon eher auch mal oft 3D-Assets. Und das sieht dann in den alten Paper Marios ja ein bisschen besser aus, weil es mehr Papierlook mit einbaut, den ich so gut finde. Von daher hätten sie von mir aus dann noch ein bisschen mehr drauf setzen können. Aber ich finde, das machen sie erstmal stilistisch sehr charmant. Und du hast eben das Prinzip, ne, du bist ein Held, der die ganze Zeit gegen Drachen kämpft und wirst dann plötzlich in die Situation geschmissen, dass dieser Drache ganz klein ist und du wirst konfrontiert mit einer Company, die Ever After Company, denn die möchte aus Märchengeschichten oder Heldengeschichten Profit schlagen. Auch ein super cooles Beispiel ist zum Beispiel, die nehmen sich das Märchen irgendwann, also ganz am Anfang der Story, und von den drei kleinen Schweinchen und dem Wolf, der die Buden der Schweinchen wegpustet und das Schweinchen mit dem besten Haus hält dem dann stand. In dem Spiel sind die Schweine die Bösen, weil die sich diesem kapitalistischen System hingeben und quasi als Wohnungsgesellschaft das ganze Märchenbuch platt machen, um eben Häuser zu bauen, um die dann für viel Geld zu vermieten. super witzig, ist auch super charmant gemacht, also so richtig coole Geschichten, die dort erzählt werden. Vom Kampfsystem ist es auch sehr ähnlich, also du kannst dann eine Attacke wählen und hast dann so actionbasierte Momente, dass du im richtigen Moment dich verteidigen kannst, im richtigen Moment eine Taste drückst, um auch mehr Schaden zu machen. Was ich jetzt so in meinen ersten ein, zwei Stunden, ja vielleicht zwei Stunden, bemerkt habe, ist, dass die Progression anders ist und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Also du kannst dann auswählen, dass du zum Beispiel mehr Leben hast oder mehr, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Einheit war, aber MP, also ne, dass du Spezialattacken machen kannst. Und du hast noch so ein anderes Element, dass wenn du diese actionbasierten Angriffe richtig ausführst, dann füllt sich so eine Anzeige und dann kannst du nochmal Spezialangriffe ausführen oder so ein Heildings, dass du dein ganzes Team einmal heilst. Das ist noch so ein kleines Gimmick, dass du diese Anzeige verbesserst. Aber du richtest nicht mehr Schaden aus. Also mit meinem Hauptcharakter mache ich einen Schaden pro Angriff und wenn ich das im richtigen Moment time, kann der halt nochmal angreifen, dass er zwei Schaden macht, aber immer einmal. Das heißt, wenn einer ein Schild hat von 1, dann richtet er nie Schaden aus. Aber es ist nicht so, dass im weiteren Verlauf des Spiels, dass ich jetzt meinen Angriff verbessert habe und dass der plötzlich 2 Schaden macht. Ich weiß nicht, ob das noch passiert, weil das ist ja ein Element von Paper Mario und das mag ich voll. Und so fühlt es sich so ein bisschen an, als würde man auf der Stelle tappen, weil man ja nicht stärker wird oder irgendwie neue Gegenstände kriegt, die dich dann verbessern. Also du hast zwar kosmetische Items, wodurch du dann dein Aussehen verändern kannst oder so, und oder Items, wodurch du dich dann heilen kannst, aber du hast jetzt keine Items, die dich wirklich verbessern. Und ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber ich hätte mir jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade im Spiel gewünscht, wäre das schon mal passiert. Weil ich habe zum Beispiel auch schon 2 Gefährten, nämlich einmal den kleinen Drachen, den ich anfangs erwähnt habe, der sich so ein bisschen widerwillig anschließt und der auch super mürrisch ist und eigentlich gar keinen Bock darauf hat und eigentlich eine ganz coole Personality. Und dann hast du einmal den Wolf eben aus diesem Märchen mit den 3 kleinen Schweinchen, weil er ist hier nämlich ein guter und ist musikalisch und hat Bock, Musik zu machen, ist super motiviert. Also insofern, ich habe schon 2 Companions, du kannst immer einen mit dir führen, aber ich habe noch meinen Angriff nicht verbessert. Und insofern, das finde ich ein bisschen schade. Darüber hinaus macht es aber einiges richtig. Zum Beispiel hast du also auch super geil gemacht, bist du an einer Stelle in so einem Wald und das ist so an diesem Kokiri-Wald in The Legend of Zelda Ocarina of Time angelehnt. Also so ähnlich sieht das auch aus und du hast dann so ein Rätsel, dass du bestimmte Melodien spielen musst, um an andere Orte in diesem Wald dann zu kommen. Also richtig cool gemacht, sehr viele Referenzen und das macht mir sehr viel Spaß. Also wäre die Progression noch ein bisschen anders, würde ich sagen, wäre es fast schon auf Niveau der ersten beiden Paper Mario Spiele. So kommt es bisher noch nicht ganz dran, aber ist eine sehr schöne Hommage und so ein schöner geistiger Nachfolger, der mir sehr viel Spaß macht und ich bleib da auf jeden Fall noch dran und werde da im nächsten Podcast auch noch von berichten. Kommen wir aber so langsam zu den letzten News und die sind mehrheitlich eher so ein bisschen kürzer, glaube ich, zu fassen. Und zwar einmal zu Amazon Game Studios. Da ist nämlich der Leiter des Gaming-Bereichs von Amazon, Christoph Hartmann, der hat das Unternehmen verlassen. Und das passt so ein bisschen auch zu den letzten News, die wir im vergangenen Jahr zu Amazon hatten. Nämlich, dass die mehrere tausend Leute entlassen haben, dass die mehrere Studios geschlossen haben, dass die mehrere Projekte eingestellt haben. Also, dass dort der ganze Gaming-Bereich mehr oder weniger auf Eis gelegt wird, weil man gemerkt hat, klappt alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Insofern besteht gerade der Verdacht, dass nur noch Luna vielleicht fortgeführt wird, also dieses Streaming-Projekt von Amazon, wobei das, glaube ich, auch ein bisschen auf wackeligen Füßen steht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das allzu gut läuft. Aber dadurch, dass der Gaming-Leiter dort jetzt weg ist, kann ich mir vorstellen, dass Gaming bei Amazon in Zukunft gar nichts mehr verloren hat. Insofern sehr schade natürlich für die daran geglaubt haben und die da auch gearbeitet haben. Und unter dem, was Amazon sich da vorgenommen hat, jetzt eben ja ihren Job verloren haben. weil ich glaube, Amazon hat einfach ganz viel Geld drauf geschmissen und gesagt, hey, macht mal Spiele wie hier MOBA XY, MMO XY, weil das funktioniert ja alles bestimmt, weil WoW ist doch erfolgreich, ohne zu sehen, dass 100 andere Spiele, die so sein wollten, es nicht geschafft haben. Aber gut, den Fehler machen ja viele. Ubisoft, ne? Grüße gehen raus. Schade, ohne dass jetzt Amazon Games Notice irgendwas fabriziert hätte, womit ich Spaß gehabt habe. Aber tut mir dann eben für die Leute leid. Weniger leid tut es mir für die Entwickler und Entwicklerin von Mind's Eye, nämlich Build a Rocket Boy. Die haben sich jetzt nämlich von IOI gelöst, also den Leuten hinter Hitman, weil die hatten ja ein eigenes Publishing-Label und Mind's Eye war ja das erste Game, was dort gepublished wurde. Aber die Devs von Mind's Eye haben selbstständig, also von sich aus gesagt, wir wollen aus diesem Publishing-Programm raus. Wo ich mir erst dachte, eigentlich müsste es ja anders sein. Also nach dem Desaster müssten die ja gesagt haben, nee, also haut mal bitte ab, ihr habt uns ja komplett hops genommen hier. Aber das kam seitens Build a Rocket Boy. Das wollten sie nämlich machen, damit man eben direkte Kommunikation hat, mehr eigene Kontrolle und dass der ganze Prozess so innerhalb des Studios ein bisschen einfacher ist, wo ich mir denke, so kompliziert kann das gar nicht gewesen sein. Also ich glaube, so streng kann IOI nicht gewesen sein, weil sonst wäre nicht das passiert, was passiert ist. Generell zu Mind's Eye, es gibt eine tolle Reportage von Decode. Müsst ihr mal bei YouTube eingeben, Decode und Mind's Eye, die haben das aufgearbeitet, warum Mind's Eye so geworden ist, wie Mind's Eye geworden ist. Eine sehr, 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 sehr schöne Berichterstattung, wo man erfährt, was für wilde Managementstrukturen man da hatte, dass das Spiel in der einen Woche so sein sollte, in der anderen Woche so und dass keiner mehr am Ende wirklich dran geglaubt hat, weil es ein ganz großer Kuddelmuddel war und man sich nicht entscheiden konnte, in welche Richtung man dieses Spiel entwickeln möchte. Dass es teilweise auf Eis gelegt wurde, um was anderes zu machen, nur um es dann wieder zu canceln. Ein Fiebertraum, diese ganze Entwicklung. Und da sind, glaube ich, Leute an der Macht, die oder innerhalb dieses Studios, die ganz, ganz, ganz weird unterwegs sind. Das bestätigen nämlich auch ganz neue Berichte, ohne da jetzt zu politisch zu werden. Aber der Gründer des Studios, ich muss jetzt nochmal den Namen eben googeln, während ich den Gedanken ausführe. Der wurde nämlich sogar in den Epstein-Files entdeckt, namentlich. Und nach dem, was man so gerade so in der Decode-Reportage auch darüber gehört hat, wie der tickt, was der so von seinen Leuten abverlangt und in welche Richtung der das Spiel hat entwickeln lassen, ist es jetzt nicht so das Allerüberraschendste? aber sehr, sehr wild. Absolut wild. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es lange weiter gut geht mit Build a Rocket Boy, nach dem, was man da mit Mind's Eye hingelegt hat, mit wie man mit den Leuten umgegangen ist, was für ein Flop das auch war. Und wenn sich das jetzt auch irgendwie bewahrt halten sollte mit den Epstein-Files. Leslie Benzi, genau, das ist der Gründer des Studios, der soll wohl in den Epstein-Files vorkommen. Sollte sich das auch bewahrheiten er in das involviert sein, wofür diese Files berüchtigt sind, dann verdient es aber auch, glaube ich, nicht weiter, dieses Studio in irgendeiner Form zu unterstützen oder dafür zu arbeiten. So, kommen wir zur letzten News und die finde ich persönlich sehr interessant und überlege da auch tatsächlich ein YouTube-Video drüber zu machen. Und zwar der Larian CEO, also Larian Studios, die Macher von Baldur's Gate 3 und den Divinity-Spielen. Sven Winke hat vorgeschlagen, dass man, so aufgepasst, ein Review-System für Reviewer macht. Also sowas wie Metacritic. Aber nicht, dass man auf diese Plattform geht, um Baldur's Gate 3 zu bewerten, sondern dass man die Leute bewertet, die zum Beispiel Baldur's Gate 3 bewerten. Also jetzt nicht nur Baldur's Gate 3, sondern alle Spiele bewerten. Also dass man Spieletester bewertet. Also dass man quasi ein Glossar hat, eine Metaseite für Spieletester und dort sagen kann, hey, die bewerten das gut, der macht das nicht so gut, der macht das semi-gut, der macht's gut, der nicht. Und das ist ein interessanter Gedanke. Warum? Weil jeder Mensch natürlich Spiele unterschiedlich bewertet und manche machen das vielleicht auf hervorragende Art und Weise, manche semi-gut und dass man da quasi so eine Übersicht hat, okay, dessen Meinung ist es vielleicht eher, oder seine Meinung, ist Ausführungen sind vielleicht interessanter als die von anderen. Und viele Menschen beschäftigen sich ja sowieso nicht wirklich mit Testern. Also wenn man jetzt zum Beispiel von GameStar, von IGN, von Eurogamer oder so spricht, dann spricht man eben immer von denen, aber nicht von den Leuten dahinter, die ein gewisses Spiel testen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich denkt, ah, was hat der sich denn dabei gedacht, als der, was weiß ich, Star Wars Outlaws 9 von 10 gegeben hat. Wie kann das denn sein? Ne, dass man sagt, oh, da hat sich jetzt Seite XY, aber ne, die sind aber komisch drauf, ohne aber zu berücksichtigen, hey, das ist eine Person, die das Spiel dort testet. Das ist nicht die Meinung aller, sondern die Meinung der Person. Also von dem Gedanken finde ich es erstmal ganz interessant, aber das ist auch gleichzeitig irgendwie so der Grund, warum ich glaube, dass dieses System nicht funktionieren würde. Eben weil die Leute sich nicht so richtig mit den Menschen dahinter beschäftigen. Und vor allem, dass sie immer so ein bisschen vergessen, dass Spielebeurteilung sehr, sehr subjektiv ist. Du kannst ein Spiel gar nicht so richtig nach objektiven Kriterien am Ende gesamt bewerten. Es gibt so ein paar Parameter, wo du sagen kannst, hey, okay, das ist objektiv, aber am Ende ist es immer subjektiv, ob dir das gefällt. Ein Spiel kann eine riesige Welt haben oder eben eine ganz kleine Welt, aber ob mir das gefällt, ist subjektiv. Ob das Spiel ein Action-Arcade-Shooter ist oder voll realistisch, ob mir das gefällt, ist subjektiv. Und wenn ein Mensch sagt, hey, das und das gefällt mir und deswegen bewerte ich das gut, obwohl das vielleicht vielen Leuten nicht gefällt oder manchen Leuten eben nicht, wenn der das gut argumentiert, finde ich, das ist immer noch als Meinung, okay, kann man so machen, muss ich ja nicht mit übereinstimmen, solange das gut argumentierbar ist. Ich muss ja nichts von der Meinung dann am Ende halten, so, ne? Aber trotzdem ist es ja vielleicht eine legit Meinung an der Stelle. Aber ich glaube, dass viele das nicht so richtig differenzieren können, sondern einfach sehen, oh, der hat das Spiel so und so bewertet, ich halte das Spiel aber für so und so. Schlechte Meinung oder schlechter Tester. Oder vielleicht, weil es nischig ist und jemand bewertet das gut. Ich selbst finde es aber Quatsch, weil ich mag nur AAA-Blockbuster-Hollywood-Kino-Games und nicht vielleicht eher kunstgeprägte Spiele. Ja, das ist ja ein Quatsch-Tester dann, weil der findet ja Call of Duty doof. Und aus der Sicht, glaube ich, wäre so ein System nicht besonders valide. Und würde unter Umständen vielleicht sogar, weil ich das Internet leider zu gut kenne, dazu führen, dass auch schnell Hate-Wellen irgendwie über Leute hereinprasseln, die Spiele vielleicht mehrheitlich nicht so bewerten, wie manch andere das sehen. Oder je nachdem, was für eine Bubble du hast. Zum Beispiel, boah, also, ne, wenn man schon Call of Duty nimmt. Weil da hast du eben diese Bubble, die das auf Die Hard verteidigen, also die sich jedes Spiel einfach immer kaufen. Und dann hast du die Bubble, die vielleicht seit 20 Jahren schon keins mehr gespielt haben, aber es einfach haten, weil Call of Duty draufsteht. Und dann hast du vielleicht so ein paar Leute in der Mitte, die das nochmal ein bisschen anders und differenzierter betrachten. Und ich glaube, das würde so viel Raum für Internethetze bieten oder für ja, Hexenjagden auf Leute, die die Dinge anders sehen, dass ich das alles so ein bisschen kritisch sehe, wenn das so als Plattform emporkommen würde. Das hat so ganz viel für und wider und ich weiß noch nicht so recht, also irgendwie finde ich den Gedanken auch ganz interessant, dass ich für mich selber auch mal so eine Übersicht hätte oder vielleicht auch für viele andere, die mit vielen Tests nicht mehr so wirklich warm wären, weil die vielleicht auch gar nicht mehr so gut geschrieben oder eben geskriptet sind, gerade in Bezug auf YouTube-Videos und dann so eine Übersicht haben, ah, okay, guck mal, die machen coole Tests, die sind etwas anders, die geben sich da richtig Mühe oder die bewerten auch vorrangig Titel, die ich gut finde und da eine differenzierte Meinung drüber haben möchte, ob mir das gefällt oder nicht. Also diesem Mehrwert, dem steht eben auch viel Aber gegenüber und ich weiß noch nicht so recht, wo ich mich da wiederfinde. Aber ja, ich überlebe da mal vielleicht ein YouTube-Video drüber zu machen, weil ich finde den Gedanken per se eigentlich ganz interessant. So, ich habe mich jetzt durch sehr, sehr viele News geprügelt und Spieleeindrücke. Aber das war's. Das war's mit der heutigen Folge, in der ich wieder sehr viel unterbringen musste. Der Januar war wild. Also das war schon eigentlich schon wieder viel zu viel. Ich bin mal gespannt, wie der Februar wird. Ich hoffe, ein bisschen ruhiger. Wobei einige spannende Spiele-Releases anstehen. Gerade jetzt so Richtung März geht's ja schon wieder richtig gut ab. Ende des Monats natürlich mit Resident Evil auch der ganz große Knüller, der erscheinen wird. Aber bis dahin wird ganz sicherlich nochmal eine Folge oder vielleicht auch zwei, vielleicht auch mehrere, ich weiß es nicht, dass ich es vielleicht mal ein bisschen kürzer schaffe, eine Folge runterzubrechen. Es sei denn, es passiert viel, dann wird es natürlich ein bisschen ausschweifender. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. In dem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Danke für den Support, danke fürs Reinhören und macht's gut. Ciao.